Vis-à-vis.
Frau Stoitschkova, sind Sie eine Ausnahme?
Absolut. In so vielen Ebenen.
Die aus dem Osten ist ja der Titel Ihres Buches. Und wenn Sie gefragt werden, wo Sie herkommen, was sagen Sie denn dann eigentlich?
Da sage ich, ich habe ostdeutsche Wurzeln, aber ich bezeichne mich als internationale Europäerin.
Und wenn Sie sagen, ja, eine Ausnahme und in vielen Bereichen, in welchen Bereichen sind Sie eine Ausnahme?
Also Führungskräfte sind ja meist westdeutsch in Deutschland, tendieren auch eher männlich zu sein, tendieren auch eher mit einer gewissen sozialen Herkunft verbunden zu sein und tendieren auch eher in einer gewissen Schicht sich zu bewegen. Und ich stelle komplett die Ausnahme dazu dar.
Also vor allem sind Sie ja auch eine Ausnahme, weil Sie im Finanzbereich tätig sind. Das heißt ja auch immer, Frauen und Finanzen tun sich so schwer, ne?
Ja, dieses Klischee mag ich gar nicht, aber es existiert tatsächlich, ja.
Ja, wenn wir nochmal auf die schnöden Zahlen gucken, ja, sind Sie eine Ausnahme. Sie sind ja auch aus dem Osten. Sie sind ganz oben angekommen in den Vorstandsetagen, in der Wirtschaft, in der eben nicht nur Frauen, sondern vor allem auch Menschen mit ostdeutscher Herkunft immer noch unterrepräsentiert sind. Wie haben Sie das denn geschafft?
Ja, also angefangen hat das Ganze, als mein Papa mir eines Tages aus einer seiner Geschäftsreisen eine Barbie mitgebracht hat. Und das war so eine pinke Barbie. Sie hatte einen pinken Anzug, pinke High Heels, eine pinke Aktentasche. Und ich hatte damals natürlich so eine Frau noch nie im Plattenbau gesehen. Ich war so begeistert von dieser Puppe. Ich fand sie so perfekt in dem, was sie ausgestrahlt hat. Und ich habe meinen Papa gefragt, kann ich eines Tages auch so werden? Und er meinte, natürlich, alles, was du dir in den Kopf setzt, wenn du hart genug dafür arbeitest, kannst du auch schaffen. Und aus diesem Satz ist so, der Fleißteil spielt nicht ganz so die Hauptrolle in der Karriere, aber Resilienz spielt definitiv eine Hauptrolle in der Karriere. Also ich würde sagen, ich habe durch die Transformationserfahrung sehr viel Resilienz mir angeeignet. Ich würde sagen, ich bin jemand, der sehr mutig ist und offen für Veränderungen und Veränderungen auch begrüßt. Und ja, ich würde auch sagen, ich habe sozusagen die Spielregeln der Karriere innerhalb meiner Karriere mit der Zeit gelernt.
Und Sie haben hart dafür gearbeitet, weil der Weg von der Platte in Ost-Berlin nach London, auch zum Studium und dann eben auch zum Arbeiten, ist ja eigentlich, wenn man das mal so von außen betrachtet, ja schon ein sehr weiter, oder?
Ist ein sehr weiter Weg und wie es der Zufall so will, war der eigentlich gar nicht so geplant. Nach der Wende hatte ich da so eine Lehrerin in der Schule und wir hatten ja, also ich war super gut in Russisch, auf einmal gab es kein Russisch, es gab Englisch und ich mochte Englisch nicht und war halt so ein Troublemaker in der Klasse. Und da kam die Lehrerin auf mich zu eines Tages nach der Klasse und meinte wirklich in diesen Worten, es sei denn, du lernst Englisch, wird aus dir nichts. Und also wirklich so brutal hat sie es ausgedrückt zu einer damals doch jungen Frau. Und ich habe sehr viel über ihre Worte nachgedacht, weil sie hat sie natürlich auch begründet und sie kam auch aus dem Westen. Und dann habe ich mir gedacht, aus mir sollte doch was werden. Und dann habe ich mich bemüht und habe mich dann für ein Austauschjahr in USA angemeldet. Und so fing das Ganze an. Also nach dem Austauschjahr kam ich dann zurück, kam auf die JFK-Schule in Berlin, was eine Galaxie entfernt war von meinem Plattenbau. Das hat mir dann aber auch das Studium in London ermöglicht. Und ich kam zwar nicht direkt in eine Bank am Anfang rein, kam über die Wirtschaftsprüfung dann in die Finanzwelt rein, aber so war der Anfang.
Der Weg von der Platte nach JFK, also im tiefen Westen, Sie beschreiben das ja in Ihrem Buch. Waren Sie da sowas wie der Alien auch oder hat man Sie da eher neugierig betrachtet?
Beides, je nach Personen. Also wir waren, ich glaube, zu dritt am Ende, also drei Ostdeutsche. Und wir waren schon ganz anders. Also wir fuhren andere Autos, wir kleideten uns anders, wir hatten andere Ansichten. Wir hatten alle arbeitende Mütter und wir hatten natürlich auch viel weniger finanzielle Möglichkeiten. Man muss sich vorstellen, JFK-Schule Zehlendorf ist ja eine der wohlhabendsten Gegenden in Berlin. Gab auch sehr, sehr viele Diplomatenkinder, die mit Autos auch zu der Schule gebracht wurden. Also das war so eine ganz, ganz andere Welt als die ich so kannte. Und jeden Tag fuhr ich dann auch wieder zurück in meine Welt und am nächsten Tag fuhr ich dann wieder zurück in die JFK-Welt.
Haben Sie da schon gelernt, sich durchzusetzen, auch gegen Vorurteile?
Da noch nicht. Also Vorurteile sind mir da sehr viele begegnet. Aber da hatte ich das gar nicht so im Kopf. Was ich da im Kopf hatte, ich wollte unbedingt dazugehören. Mir fehlten die finanziellen Mittel. Dann habe ich angefangen zu kellnern und wollte natürlich Teil des Ganzen sein, weil ich wollte ja kein Außenseiter sein. Also eine JFK-Schule ist ja kein Gymnasium, ist eine Gesamtschule. So, das heißt, Kinder kennen sich schon von frühem Kindesalter an. Und ich wollte unbedingt in diese Klicken rein. Also ich wollte unbedingt auch Freunde machen. Dafür habe ich natürlich auch Geld gebraucht, weil natürlich sind wir ausgegangen und dafür braucht man auch wieder finanzielle Mittel. Und ich habe halt wirklich sehr stark dazugehören gewollt. Das war mir so mein Fokus.
Hatten Sie denn auch so eine Phase, wo Sie gar nicht mehr gesagt haben, dass Sie aus dem Osten sind? Also es war ja ganz, ganz lange immer ein Manko und es ist ja bis heute noch, wenn man sagt, man ist aus dem Osten. Also viele haben ja auch immer versucht, das zu verheimlichen, die Identität zu verleugnen. Ich habe zum Beispiel auch nach dem Mauerfall ganz oft ja für Erstaunen gesorgt, dass ich nicht nur Deutsch reden kann, sondern auch mit Messer und Gabel essen. Wie ist denn das ergangen?
Ja, ich habe es tatsächlich nicht im Vordergrund gestellt, dass ich aus Berlin kam, aber jeder wusste natürlich, wer wir drei damals waren. Und es war schon ersichtlich mit, wie gesagt, durch etliche Attribute, die wir hatten.
Gab es dann irgendwann so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, ja, ich bin aus dem Osten, ich bin da stolz jetzt drauf und da habe ich auch ganz, ganz viel, was ich besser kann als andere?
So einen Punkt gab es nicht, aber nach einer Weile habe ich schon angefangen, den Osten zu verteidigen, weil Bemerkungen kamen dann schon und am Anfang habe ich sie ignoriert, dann bin ich ein bisschen auf die eingegangen und dann gab es auch so eine Bemerkung, die eine Klassenkameradin damals gemacht hat, über die ich auch im Buch schreibe, die mich dann doch sehr verletzt hat und gestört hat und da habe ich mich dann schon dagegen gewehrt über den dunklen Osten und dass ich froh sein sollte, jetzt überhaupt hier eine Möglichkeit zu haben, mein Abi zu machen und so weiter. Also da habe ich dann schon eingegriffen, aber mir war zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht bewusst dieses ostdeutsche Manko, was es wirklich bedeutet. Weil es waren eher so die Anfänge für mich in die westliche Kultur und ins westliche Leben.
Für viele von uns hat sich ja, als die Mauer fiel, wirklich das Leben komplett geändert. Sie hatten ja Glück, Sie sind ein bisschen jünger und waren am Anfang quasi auch Ihrer schulischen Ausbildung oder des Studiums, mussten also nicht so ganz komplett alles nochmal neu sortieren. Aber Sie mussten trotzdem nach der Ausbildung, nach dem Studium dann wirklich ziemlich kämpfen um einen Job und haben viele, viele erfolglose Bewerbungen geschrieben. Warum hat das so lange gedauert? Sie waren ja dann schon im Westen eigentlich ausgebildet.
Ja, weil ich damals die Naivität mit dem Löffel gefressen hatte. Also da sind so diese Spielregeln der Karriere oder Gesetze der Karriere, von denen ich so vorhin auch gesprochen hatte. Ich war tatsächlich der Meinung, dass nur Leistung zählt. Also ich dachte mir, ich habe einen 1er-Abschnitt, okay, mein Abi war nicht so toll mit der 3,2, aber ich habe ja jetzt eine 1 in der Uni und jeder Arbeitgeber sollte mich mit offenen Armen empfangen, weil ich war ja einer der Top-Prozent der Klasse. Und tatsächlich war es nicht so. Der Grund, warum es nicht so war, ist, weil ich weder auf einer Elite-Uni war, noch irgendein Netzwerk hatte. Dadurch, dass ich auch mich selber finanzieren musste in London, habe ich natürlich auch keine Zeit gehabt für irgendwelche relevanten Praktika, weil ich musste ja was essen und dafür auch arbeiten. Und das hat mir so alles gefehlt. Aber ich habe damals die Bedeutung von diesen Dingen komplett unterschätzt. Und dann gab es natürlich das böse Erwachen. Und dann ging es halt nicht in die Bankenwelt und habe mich dann Richtung Wirtschaftsprüfung bewegt, weil eine Freundin von mir, die aus einer anderen sozialen Schicht kommt, mir damals gesagt hat, dir fehlen so einige Attribute, um da überhaupt reinzukommen. Versuch's mal über Plan B. Gibt ja viele Wege, die nach Rom führen. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht und es war auch die beste Entscheidung meines Lebens.
Aber es ist ja trotzdem schon komisch. Ich habe das auch gedacht, dass die Mauer fiel, jetzt steht uns die Welt offen und wenn man ordentlich hart arbeitet, kann man eigentlich alles erreichen und dann kommt man ganz, ganz schnell eben an so eine Grenze. War das so eine Enttäuschung auch für Sie, als Sie das selbst erlebt haben?
Absolut, weil mein Papa hat ja immer gesagt, wenn du hart genug arbeitest, schaffst du alles. Und ich hatte sehr, sehr hart gearbeitet, um diesen 1er-Abschnitt zu bekommen, wirklich sehr, sehr hart. Und auf einmal ging es nicht. Und ich habe die Welt nicht verstanden, warum es nicht ging. Und ich war sehr, sehr enttäuscht, weil ich auch mir schon ausgemalt hatte, wie ich in der Bank eintrete, was ich da machen werde. Also man kannte es ja auch ein bisschen durch Studium, aber auch so durch Filme und so. Und ich hatte mir das schon so bildlich visuell alles vorgestellt. Und das ging halt nicht. Ja, und die Wirtschaftsprüfung ist sehr, sehr weit weg von der Bankenwelt. Also ich habe damals auch, dadurch, dass ich mehrere Sprachen sprach, hatte unsere Wirtschaftsprüfergesellschaft uns Trainees unterteilt. Und die mehrsprachig waren, die haben dann Unternehmen aus der Industrie geprüft. Also ich habe keine einzige Bank gesehen während der Wirtschaftsprüfungszeit. Also ich habe Metzger geprüft, ich habe Werbefirmen geprüft, ich habe Busunternehmen geprüft, Getränkefirmen, also wirklich querbeet. Aber keine einzige Bank. Also die Erfahrung, die ich da gesammelt hatte, die war jetzt fürs Finanzwesen nicht relevant, aber die hat mir sehr, sehr viele andere Sachen beigebracht, die für die Finanzwelt und auch für die Karriere sehr wichtig sind.
Ihr Buch heißt ja Die aus dem Osten als Wendekind ins Big Business. Was sind denn so für Ostdeutsche, wenn man es mal ein bisschen weiterfasst, Sie beschreiben das ja auch in Ihrem Buch, so die größten Hindernisse, wirklich ins Big Business zu kommen?
Also ich denke, das Erste ist schon mal Stipendien. Ja, also man muss ja, um überhaupt studieren zu können und um weiterzukommen, braucht man auch Stipendien. Dafür braucht man auch Stiftungen. Die sind im Osten nicht ganz so stark vertreten. Das Zweite, was man braucht, ist unbedingt Mut. Ich denke, Mut fehlt leider vielen, was mir so begegnet. Und das ist natürlich auch Teil der Erziehung, weil dieser Mut nicht wirklich in der Erziehung weder von der Schule noch von dem Elternhaus wirklich so weitergegeben wird, sich so in eine Risikoposition zu begeben oder in so eine Ungewissheit zu begeben. Da klingeln ja bei vielen immer so die Glocken Richtung Wiedervereinigung, wie schlimm das war. Und das ist ein großer Teil. Und das Dritte, was auch nicht so toll ist, ist, dass Macht im Osten relativ schlecht konnotiert wird. Und ich konnotiere es ganz anders, weil ich packe so das Wort Gestaltung vor Macht. Und wenn es dann Gestaltungsmacht wird, damit kann man ja sehr viel Positives bewirken, wenn man gestalten kann. Das ist so, was mich so von vielen absetzt.
Ja, und Sie sind sehr teamorientiert, schreiben Sie ja auch. Sie gucken ja immer, dass es Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach auch gut geht, damit die gut arbeiten können.
Ja, genau. Also ich spreche auch in meinem Buch darüber, dass ich die sozialistische Persönlichkeit mit der demokratischen Werteordnung verbinde, was Führung angeht. Und für mich, also ich führe in so einer perfekten, meiner Meinung nach, Symbiose zwischen das Wir und das Ich. Also was ich jetzt nicht mache, ist, ich stelle mich nicht vor einem Team hin und sage, so geht's und es ist nur mein Weg und ich nehme auch den ganzen Lob für alles, sondern ich setze mich mit dem Team zusammen und nicht nur mit den Führungskräften, die nur die Ebene unter mir sind, sondern auch mit allen vom Team oder Repräsentanz von etlichen Gruppen vom Team. Und wir besprechen alles zusammen. Wir besprechen die Strategie, ich befähige Leute, ich binde sie ein, ich gebe offene Aufgaben. Also ich bin jemand, der sehr viel Menschen entwickelt und auch sehr viel Input sich vom Team holt. Natürlich treffe am Ende die Entscheidung ich und ich trage auch die Verantwortung für diese Entscheidung, aber ich mache das im Kollektiv und das setzt mich auch sehr, sehr stark von westdeutschen Führungskräften ab, was ich so erlebt habe und ist aber eine Tatsache, die mich mit ostdeutschen Führungskräften doch sehr verbindet.
Und kriegen Sie denn da auch sehr viel Kritik von Ihren westdeutschen Kollegen?
Ja. Kriege ich.
Was stört die am allermeisten?
Naja, im Westen hat man ja dieses autoritäre Hierarchie-Dasein. Das ist etwas, womit man sich im Westen definiert. Also wenn man im Westen es zu einer Vorstandsposition gebracht hat, dann ist man ja besonders. Es gibt einen Grund, warum man dahin angelangt ist und man möchte diese Hierarchie und diesen Abstand zwischen dem Team auch haben. Wenn ich dann natürlich dagegen greife oder dagegen gehe und sage, nee, was ich schaffen muss als Vorständin oder als Führungskraft, kann ich nur mit dem Team schaffen. Ich brauche das Team, weil die setzen es ja um. Und das Team kennt auch die Details und weiß auch die kleinen Dinge, die ich jetzt als Vorständin oder als Führungskraft nicht unbedingt sehe. Ohne die klappt es nicht. Verstehe ich natürlich die Welt ein bisschen anders als viele andere und habe gar nicht dieses Hierarchie-Dasein. Also für mich ist es auch keine Sache, über die ich mich definiere. Also für mich ist Vorstand sein. Also ich habe Vorstandsposition angestrebt, weil ich positiv gestalten wollte, nicht unbedingt, weil ich in eine autoritäre Hierarchieposition eintreten wollte.
Im Vis-à-vis zu Gast ist die Autorin, Finanzexpertin und Vorständin Simona Stoichkova. Sie hat ihre Erfahrungen in der westdeutschen Berufswelt aufgeschrieben. Titel des Buches: Die aus dem Osten als Wendekind ins Big Business. Frauen und Ostdeutschen wird ja oft nachgesagt, die wollten gar keine Führungsposition übernehmen, was ja eigentlich auch nicht so stimmt, denn die Chance ist ja einfach viel, viel geringer, weil es kaum Unternehmen im Osten gibt, keine großen Konzerne und so weiter. Was muss sich denn ändern, damit wir auch hier im Osten und an der Stelle zu mehr Gleichberechtigung finden?
Mehr Unternehmenszentralen müssen sich ja ansiedeln. Aber auch sehr wichtig, man muss auch Frauen wirklich befähigen, eine Karriere zu machen. Also Kinder- und Schulbetreuung ist ein großes Stichwort, was im Osten nicht problematisch war, aber im Westen ist doch sich sehr problematisch gestaltet. Das ist ein großer Hindernis für Frauen, so eine Karriere anzustreben.
Sie engagieren sich ja auch im Bereich Female Empowerment, also wollen Frauen ja auch stark machen, damit sie solche Karrieren oder Führungspositionen anstreben. Was machen Sie denn da? Was können Sie denn da Frauen beibringen?
Ich bin Mentorin für viele Menschen. Also ich mache so viel ich kann Mentoring. Da gebe ich natürlich meine Erfahrungen weiter. Ich beantworte so viele LinkedIn-Anfragen und jegliche spezielle Fragen, die Menschen haben, auch. Und ich versuche natürlich auch öffentlich durch meine Vorträge, so Keynotes, wenn ich auf Konferenzen in Panels sitze, versuche ich sehr viel von meiner Erfahrung weiterzugeben, auch von meinen Fehlern weiterzugeben, damit Leute natürlich diese Fehler nicht nochmal machen. Und mit dem Buch wollte ich eine größere Anzahl an Menschen oder an Frauen, Männern aus Deutsche Mut machen und empowern. Das ist ja mein erstes Buch, aber das Ziel war dieses Empowerment noch weiter auszubauen, als ich das jetzt individuell auf einer 1-zu-1-Basis mache.
Gibt es so eine Entwicklung oder stellen Sie das auch fest, wenn Sie auch mit Kolleginnen zu tun haben, dass sich da doch ein bisschen was gerade verändert? Also ich erlebe immer mal wieder nicht nur Frauen in der Finanzwelt, also auch andere junge Frauen, die sich zusammentun und sagen so, wir können das alles auch und jetzt tun wir uns zusammen. Erleben Sie das auch oder sind Sie da eine Einzelkämpferin?
Nee, ich erlebe das auch, definitiv. Also ich begrüße auch diese Entwicklung. Also ich erlebe das schon, dass mehr Mut da ist, dass sich Frauen mehr zutrauen, dass Frauen auch mal alternative Wege gehen. Also definitiv ist eine sehr positive Erfahrung. Damit hat natürlich auch die Politik was bewirkt mit der Frauenquote, wo ich am Anfang ein bisschen skeptischer war, mittlerweile ein großer Befürworter dafür bin. Ja, also es geht schon in die richtige Richtung, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein müssen.
Wo wollen wir denn mal hin, Ihrer Meinung nach?
Parität. Komplette Parität, ja.
Und schaffen wir das?
Ich weiß nicht, ob in meiner Lebenszeit. Aber das ist es hier. Also es gibt ja auch einen Vorstand, Stefan Hoops von der DWS, der Vorstandsvorsitzende, einer meiner großen Vorbilder, hat Parität in seinem Vorstand. So es geht.
Aber es geht eben nicht von alleine. Also wir brauchen dann Gesetze oder wer muss da irgendwie was machen? Oder muss einfach die Situation noch ernster werden, jetzt Fachkräftemangel, dass man einfach sagt, es geht hier nur zusammen?
Ja genau, es muss viel mehr drüber gesprochen werden. Frauen müssen auch viel mehr offen sagen, dass sie karieren wollen. Frauen müssen ein bisschen mehr kämpfen, dass die strukturellen Bedingungen auch geschaffen werden, auch zu Hause, dass da auch Parität mit dem Partner herrscht. Also da müssen schon ein paar Dinge passieren. Aber sehr wichtig ist, dass man auch drüber spricht und dass man dann auch Lösungsansätze findet im Unternehmen, individuell, aber auch, wie gesagt, durch die Politik.
Vor 35 Jahren fiel die Mauer. Sie wohnen inzwischen im Westteil des Landes. Haben Sie denn das Gefühl heute, 35 Jahre danach, dass Sie angekommen sind?
Ja, doch. Ich bezeichne mich ja eher als internationale Europäerin, als jetzt wirklich als Westdeutsche. Dadurch, dass ich ja 16 Jahre in London gelebt habe, 2 Jahre in Paris, dann in München, jetzt auch in Frankfurt oder Nähe Frankfurt. Also ich bin schon ziemlich viel rumgekommen. Und ja, also ich denke, ich persönlich bin definitiv angekommen, aber viele sind es noch nicht.
Wir haben ja gerade wieder so eine ganz neue Ost-West-Debatte. Die Gesellschaft scheint ja im Augenblick doch ein bisschen mehr wieder auseinander zu driften und das Verständnis füreinander schwindet. Ich höre von Menschen, die eher im Westteil leben. Ja, ihr Ossis seid ja alle so empfänglich für Populisten. Ich höre von den Ostdeutschen, die Westdeutschen nehmen uns nicht ernst. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass wir jetzt nach über 30 Jahren anfangen, darüber zu diskutieren?
Ja, das ist tatsächlich ja sehr traurig. Ich denke, das hat natürlich seine Ursachen mit allem, was so nach der Wiedervereinigung passiert ist. Also, dass die Westdeutschen die Führungsposition übernommen haben, Betriebe abgewickelt haben, dass natürlich Erfahrung von oder Berufe von und auch Qualifikationen von Menschen damals nicht anerkannt wurden, dass generell so die DDR sehr abwertend gilt und nicht wirklich, also es gab keine Wertschätzung für das Leben und die Lebenserfahrungen der Menschen. Leute im Westen gehören ja einer Partei meistens an, gehören auch Gewerkschaften an, Kirchen, Verbände und so weiter. Das gibt es alles im Osten nicht. Dadurch gibt es sehr viel Wechselwählerei auch. Und dadurch, dass natürlich im Osten immer noch wirtschaftliche Disparitäten herrschen, sind Menschen natürlich anfällig für extreme Parteien. Und diese nutzen das natürlich ganz gut aus und versprechen Sachen, die sie nicht halten können. Das ist halt schlimm, aber es sei denn, wir verändern diese demografischen und sozioökonomischen Strukturen im Osten, wird sich das gar nicht ändern. Und das ist leider kein Quickfix. Also Steffen Mau, auch einer meiner Vorbilder, hat ja auch so einen Vorschlag in seinem Buch gemacht mit den Bürgerräten. Ist ein guter Vorschlag, ja. Aber man muss halt die Menschen viel mehr mit einbeziehen und man muss halt diese Unterrepräsentanz in der Machtgestaltung von Ostdeutschen, die muss man abändern.
Und manchmal denke ich mir auch so, ich meine, es ist so eine Transformationserfahrung gemacht worden. Das haben Menschen gezeigt, dass sie sich komplett verändern können. Da könnte man doch eigentlich total stolz drauf sein.
Absolut. Also ich bin da sehr, sehr stolz drauf. Ich denke auch, Transformationsfähigkeit ist etwas, was in der Wirtschaft insbesondere sehr, sehr viel gebraucht wird und noch viel mehr gebraucht wird, wenn die digitale Wende richtig losgeht mit KI und Blockchain und alles, was sich so mit der digitalen Transformation ändern wird. Und ich denke, wir aus Ostdeutschland sind insbesondere für genau diese Art von Rollen prädestiniert, weil wir das ja erlebt haben, das Beste draus gemacht haben und auf der anderen Seite wieder rausgekommen sind. Und das brauchen auch Unternehmen und dafür müssen wir stolz sein.
Vor allem junge Leute, die die DDR gar nicht mehr erlebt haben, entdecken ja im Augenblick ihre ostdeutsche Identität. Ist das jetzt ein gutes Zeichen?
Ja, das finde ich immer wieder interessant, wenn junge Leute mir sagen, sie fühlen sich ostdeutsch, sie waren aber gar nicht geboren in der DDR-Zeit. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ist ein interessantes Phänomen auch dahingehend, dass sie natürlich sehr an die Erfahrungen und die Prägung der Eltern es festmachen. Die variieren natürlich, ja. Manche sind da positiv und manche haben da positive Sachen oder positive Entwicklungen draus gemacht. Andere haben eher negative Entwicklungen draus gemacht und geben dann halt natürlich dann das Negative weiter. Deshalb finde ich es auch mal schwierig, von einer ostdeutschen Identität zu sprechen, weil die ist ja sehr, sehr individuell. Was ich viel näher verständlicher finde, ist von einer Migrationsidentität zu sprechen. Denn auf einmal war alles anders und der Osten musste sich dem Westen angleichen. Und anders als in vielen anderen osteuropäischen Ländern, wo sich die Länder von sich aus transformieren mussten, wurde diese Option damals gar nicht gegeben, sondern der Osten musste zum Westen werden. Da haben natürlich, wie gesagt, viele Menschen ganz andere Erfahrungen gemacht. Und deshalb ist die ostdeutsche Identität immer so ein bisschen unterschiedlich.
Sie wünschen sich ja in Ihrem Buch auch, dass wir irgendwann ein zukunftsfähiges Deutschland sind, in dem Ost und West keine Rolle mehr spielt. Wie lange wird denn das noch dauern? Nochmal 35 Jahre?
Auch das weiß ich nicht, ob das in meiner Lebenszeit passiert. Aber ich denke, was sehr wichtig ist, ist, dass wir wirklich eine Debatte anstoßen. Und ich meine damit jetzt nicht eine Debatte, die voller Vorurteile und Beschuldigungen enthält, sondern wirklich eine konstruktive Debatte, wo wir wirklich einander wertschätzen, wo wir einander zuhören und wirklich uns zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, okay, jetzt haben wir uns verstanden, jetzt schätzen wir uns auch wert. Lasst uns jetzt nach vorne schauen und Lösungsansätze überlegen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, damit wir eines Tages dahin kommen. Mein Buch möchte so eine Debatte anstoßen, denn ich denke, auch wirtschaftlich speziell ist das Potenzial riesig, was aus Ostdeutschland eines Tages werden könnte, wenn man es richtig anstellt.
Frau Stoitschkova, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
Vielen lieben Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.